So, Liebling, ich bin schwanger. Eine junge Schwester, also heute in der Gemeinde bei der Sabbatschullektion, sagte also, heute Nachmittag haben wir den Vortrag über Schwangerschaft. Falls jemand von euch also denkt, dass wir über Schwangerschaft reden werden, ich muss euch enttäuschen, ist zwar ein Teil also von der Präsentation, aber es geht nicht um Schwangerschaft. Gut, wir sind inzwischen 20 Leute, gerade an der Grenze. Ich weiß, nach dem Mittagessen ist schwierig, also sich zu konzentrieren. Und das, was ich mit euch heute machen wollte, vielleicht machen wir das in kleinen Gruppen, aber wenigstens versuchen, also dann ein bisschen zu machen, weil es ist unheimlich wichtig, um die Resultate von dem, was ich euch zeigen werde, zu prüfen. Und wir prüfen das, indem wir in Gruppen unabhängig voneinander zum selben Ergebnis kommen. Worum geht es heute? Ich würde gerne, dass wir uns eine Begebenheit aus der Bibel anschauen und genau analysieren. Zuerst erzähle ich also die Vorgangsweise. Wir nehmen uns einen Text aus der Bibel. Und die Aufgabe, die wir alle haben werden, ist dann, aus diesem Bibeltext die Prinzipien herauszuarbeiten. Das ist echte Aufgabe und verlangt analytisches Denken, Vermögen, aus einem Text dann die Prinzipien herauszuarbeiten. Am Anfang ist es immer schwer, aber deswegen habe ich sehr einfach einen Text genommen. Aber wenn man in diesem Denken ist, ja, dann ist es einfacher. Ja. Und heute habe ich nicht nur ein Beispiel gebracht, sondern auch eine Art, wie man die Bibel studiert und lernt und wie die Bibel lebendig wird. Ansonsten ist das ein Buch, ihr werdet sehen, ein Ereignis, also worüber wir sprechen werden, was haben wir damit zu tun. Aber wenn wir das tiefer studieren, dann erkennen wir Sachen, die mit unserem Leben zu tun haben. Also Bibeltext lesen wir zuerst, danach ist es wichtig, Prinzipien herauszuarbeiten. Prinzipien sind Lebensregeln, die unabhängig von Zeit und Umständen sind. Ja, das ist die Herausforderung. Text gucken und rausholen, was damals gegolten hat, aber was heute auch gültig ist und auch in 2000 Jahren, wenn, also ja, auch noch gültig also sein wird. Und dann die dritte Stufe, die sehr interessant ist und eigentlich mit uns selbst zu tun hat, ist Anwendung. Ihr merkt, Prinzip ist sehr einfach. Bibeltext, Prinzipien herausarbeiten und sie dann auf uns, auf unser konkretes Leben anwenden und haben mir etwas ausgesucht, was mit unserem Leben zu tun hat. Also ihr werdet heute angesprochen. 100%. Ich weiß das, weil ich angesprochen wurde, ansonsten würde ich das gar nicht erzählen. Ja? Gut, normalerweise mache ich das als Gruppenarbeit, aus diesem Grund, was ich erwähnt habe. Jede Gruppe kommt zu Ergebnissen. Wenn das universelle Prinzipien sind, dann müssten wir alle zu selben Ergebnissen kommen. Oder ähnlichen. Ja? Also es muss nicht 100% also stimmen, mit anderen Worten ausgedruckt, formuliert, aber die Prinzipien müssen da sein, ansonsten sind das keine Prinzipien. Sehr einfacher also Text in der Bibel. Im ersten Schritt gucken wir, man kann es nicht so also toll hier sehen, ja, wir nehmen Bibeltext, es geht um David und Bathseba. David und Bathseba, der erste Schritt ist Analyse des Bibeltextes. Das heißt, in dieser mittleren Spalte sollt ihr aufschreiben, aus dem Text, was sind so die wichtigsten Aussagen oder wo ihr diese Prinzipien gesehen habt. Und die Aufgabe ist, Prinzipien in Bezug auf die Versuchung. Es geht um die Versuchung Davids, wie David Sünde mit Bathseba begangen hat. Die wichtigste Sache ist bei einer Sache, die Aufgabe richtig zu verstehen. Die Aufgabe ist, aus diesem Text, nur aus diesem Text, nur aus diesem Text, die entscheidenden Punkte aus dem Text hier also auszuschreiben in der mittleren Spalte und rechts die Prinzipien. Die Aufgabe ist dann zu sehen, durch welche Stufen ist David gegangen, wie ist es vom Anfang, wie hat es angefangen und wie hat diese Versuchung geendet. Warum möchten wir das machen? Ganz einfach, wenn wir diese Stufen kennen, ab heute werdet ihr nie mehr mit Versuchung so umgehen wie bis jetzt. Ab heute ganz genau wissen, wo ihr euch befindet, und da geht es nur um bewusste, also Entscheidungen, und nicht mehr unbewusste, also Entscheidungen in eurem Leben. Ist die Aufgabe eindeutig? Also ihr liest den Text in eurer Gruppe und versucht dann aufgrund des Textes die Stufen der Versuchung herauszufinden, in Prinzipien also dann zu formulieren, so dass wir dann am Ende einen Überblick haben. Also deswegen, deswegen, deswegen und deswegen ist das passiert. 2. Samuel 11, 1 bis 5. Versucht dann aufgrund von dem, was ihr herausgefunden habt aus dem Text, eine universelle Wahrheit bzw. Prinzip zu formulieren. Zum Beispiel, David hat Langeweile gehabt und das hat dazu beigetragen, ja, dass er das tut. Welches Prinzip steckt dahinter? Wie würdet ihr das als universelle Wahrheit formulieren? Das ist schon jetzt eine höhere, also Ebene des Denkens. Ja? Was ist das Erste, was euch aus dem Text aufgefallen ist? Was ist der erste Gedanke, wo ihr gesagt habt, oh, das ist interessant, das könnte sein. Er bleibt zu Hause. Hat das noch jemand? Ihr habt das alle, also bleibt zu Hause. Wollen wir gucken. Könige ziehen ins Feld aus, David ist zu Hause. Welches Prinzip würdet ihr da drin sehen? So ist das also schön formuliert. Ja? Umstände. Wenn ich nicht das tue, was ich tun sollte, dann bin ich empfänglicher für verschiedene Reize. Ist das allgemein gültig? Deswegen sehen wir, es ist ein Prinzip. Das heißt, wenn du nicht das tust, was du tun sollst, machst du meistens Quatsch, oder? Dann bist du auch für verschiedene Reize, Wahrnehmungen auch empfänglicher. Und wenn du ständig arbeitest und schwitzt, hast keine Zeit also für sowas. Was ist das Zweite, was euch aufgefallen ist? David sah eine Frau baden. Das heißt, in dieser Zeit, wo er Langeweile hat, sieht er etwas und das, was er sieht, gefällt ihm also offensichtlich. Gut, was ist da eigentlich geschehen? Das ist die Wahrnehmung. Ja? Wahrnehmung ist etwas, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, was wir verspüren, schmecken oder sehen. Zuerst hat er Langeweile, da kommt etwas, das also zieht seine Aufmerksamkeit auf sich. Woher kommen unsere Wahrnehmungen bzw. die Ursachen für weitere also Versuchen? Die kommen von außen oder von innen. Ist euch das aufgefallen? Eine Versuchung kann kommen dadurch, was du siehst, was du hörst, was du verspürst, was du schmeckst, aber kann auch von innen kommen. Wir brauchen das nicht unbedingt sehen. Ja? Wir können aus unserer Fantasie, aus unserem Inneren die Sachen uns herzaubern, die wir brauchen. Das heißt, entweder von innen oder von außen kommen solche Sachen. Gut. Interessant ist, was da geschieht. Wenn wir etwas sehen, was sagt euch euer Gewissen dann? Was meint ihr, als David diese Frau gesehen hat, Was ist ihm durch den Kopf gegangen? Wir wissen es nicht 100%, aber höchstwahrscheinlich. Wisst ihr, warum ich das weiß? Jedes Mal, wenn ich zum Aldi oder Lidl gehe, geschieht mir dasselbe. Wenn ich zum Aldi gehe, ich versuche Schokolade also auf Minimum zu reduzieren, aber ich sehe sie. Und was kommt mir in den Kopf? Eine Stimme sagt, ich brauche dich dringend, ich liebe dich. Aber eine andere kommt gleich und sagt, du hast beschlossen, das nicht mehr zu tun. Aufgrund von dieser Aussage, was mit uns passiert, schließe ich dann auf David hin und sage, der Gedanke keim oder Entscheidung, guckst du weiter oder guckst du weg? Diese Entscheidung hat jeder von uns. Und wenn ich die Bibel richtig verstehe, und jetzt erinnert euch an Jesus und seine Versuchung. Was sagte Jesus, als Satan ihn versucht hat in der Wüste? Abgelehnt bei dem ersten Mal und überhaupt nicht mehr mit Satan weitergesprochen. Das ist der sicherste Weg. Wir können Gedanken nicht verbieten, beziehungsweise Vögel nicht verbieten, dass sie über unseren Kopf fliegen, sagt Luther. Aber wir können verbieten, dass sie Nester machen. Und das ist genau das jetzt. Ein Vogel fliegt über deinen Kopf, du siehst, ja? Und du entscheidest, wenn du dem Vogel erlaubst, auf deinen Kopf zu landen und da ein Nest zu bauen, dann hast du zugestimmt. Aber wenn du Nein sagst, hätte er sich umgedreht und nach unten gegangen, wäre die Sache erledigt gewesen. Mehr als auf alles andere achte auf deine Gedanken, denn sie bestimmen dein Leben. Gute Nachricht, also wieder gibt das so. Das ist vier, genau, da ungefähr. Gut. Ihr merkt, wir treffen mehrere Entscheidungen. Schade, dass jetzt dieser Vers nicht oben ist, also aber gut, nicht verändern Prinzip. Die erste Entscheidung ist, werde ich mich mit dem, was ich wahrgenommen habe, weiter in meinen Gedanken beschäftigen oder nicht? Wenn wir diese Frage mit Ja beantwortet haben, das heißt, wir sind von der ersten bzw. zweiten Stufe, rutschen wir oder gehen in die nächste. Was ist die nächste? Wir haben etwas wahrgenommen. Und dann entscheiden wir, richtig, ihr habt vollkommen richtig in dem, also was ihr sagt, ja, da sind die Gedanken. Ja? Weil hätte er, Wahrnehmung ist, ich habe gesehen, die Frau, ja? Und er hätte vielleicht auch also registriert, also wie sie aussieht, aber sich, hätte er sich gedreht und nach unten gegangen, wäre alles in Ordnung. Aber die erste Entscheidung oder beziehungsweise die zweite ist, dass ich mich in Gedanken damit beschäftige. Vergleiche, ja, sie ist nicht wie die, sondern anders. Es kann sehr schnell passieren, muss nicht so bewusst also da sein, wie wir das auseinander also jetzt nehmen. Gut. Gedanken über Vorteile und Nachteile nachdenken oder träumen. Träumen würde ich sagen, ist schon ein bisschen mehr. Jesus sagt, wenn du eine Frau mit Begierde anschaust, hast schon Sünde begangen. Meint ihr, dass die Sünde schon hier ist oder noch nicht? Pass auf, ich stehe vorm Regal in Aldi, voll mit Schokoladen. Weißt du, welche ich liebe? Diese 200 Gramm mit großen Nüssen und mit Trauben und noch mit Rum, aber die dürfte ich normalerweise nicht, also wegen dem Rum. Aber die liebe ich am meisten. Ist das schon die Sünde, wenn ich da stehe vorm Regal und denke, wenn du das jetzt nimmst, das schmeckt so gut. Und der andere Gedanke kommt und sagt, aber du hast versprochen, dir selbst hast du versprochen, du isst das nicht, erinnerst du dich also Bauchschmerzen nachher? Aber sag, aber nur diesmal. Und ich esse nicht alles auf einmal, sondern stückweise, so belüge ich mich immer. Ist das schon? Solange ich überlege, die Entscheidung ist noch nicht getroffen. Solange ich vorm Regal stehe, zwar bin ich auf dem rutschigen Boden, aber ich habe noch nicht entschieden. Aber wenn ich entscheide in mir, dann habe ich mich entschieden. Zweite Entscheidung, in meinen Gedanken entscheide ich, ob ich es tun oder nicht tun würde oder werde. In meinen Gedanken entscheide ich. Wenn ich in meinen Entscheiden, für mich ist das entscheidend, jetzt Unterschied zwischen dem, was Jesus sagt und hier. Wenn ich mich entschieden habe, das zu tun, dann habe ich die Schwelle überschritten. Weil dann ist nur die Frage der Gelegenheit. Aber bevor ich mich nicht entschieden habe und Gedanken noch miteinander ringen, ich sehe es persönlich, aber wie schon gesagt, ich bin offen auch für andere Meinungen. Gut, was ist der nächste Schritt? Richtig, das ist der nächste Schritt. Wenn ich mich in den Gedanken für etwas entschieden habe, der nächste Schritt ist, David sandte jemanden, sich nach der Frau zu erkundigen. Ihr merkt, das ist eine Vorstufe. Die Tat ist noch nicht vollbracht, aber der Schaden fängt schon an. Diese Diener, die er hatte, die waren auch nicht doof. Ja? Warum erkundigt sich jemand über eine Frau? Oder findet ihr, das ist einfach also nicht. Aber es ist immer noch, der Schaden ist also sehr, sehr also begrenzt also an dieser Stufe. Was geschieht dann? Emotionale Bindung, das ist das, was ich vorher gesagt habe. Die Entscheidung bezüglich der Versuchung ist in Gedanken schon getroffen. Ich nenne das emotionale Bindung. Wenn man schon entschieden hat, etwas zu tun, nur die Gelegenheit fehlt. Ich glaube, ihr wisst, wovon ich spreche, oder? Man kann sich emotional an eine andere Person binden. Das geschieht in Ehen, das geschieht auch in Beziehungen, also so, in Freundschaften, das geschieht also immer. Man würde es tun, aber nur wegen verschiedenen Überlegungen, entweder Angst von Folgen oder Verlust des Ansehens, Gesichts und so, ja. Deswegen tut man es nicht. Aber emotional ist man bei jemandem anders. Achtung, letzte Chance, die Kontrolle zu behalten. An dieser Stelle ist die letzte Möglichkeit, die Kontrolle über das, was geschehen, also da wird zu bewahren. Bis zu dieser Stufe wird die Klärung mit Gott und mit sich selbst gemacht. Braucht man keinen anderen einzubeziehen. Ja, weil kein anderer in die ganze Sache involviert ist. Was kommt als nächstes? Ihr habt gesagt schon, das ist die Tat. David ließ Bathseba holen und schlief mit ihr. Das ist die Tat. Dritte Entscheidung. Ich setze meine Gedanken in Taten um. Und jetzt kommt etwas, ich habe es Englisch also dann formuliert. Point of no return. Das heißt der Punkt, wo du nicht mehr zurück kannst. Umstände übernehmen die Kontrolle über das Geschehene. Sünde ist sehr gefährlich. Warum? Verspricht dir wunderbare Sachen. Ja, wenn ich vom Regal stehe und Schokolade mir anschaue, da verspreche ich mir solche tolle Sachen. Aber als ich es gegessen habe, was kommt danach? Schlechtes Gewissen, bereuen, Bauchschmerzen, ja, das geschieht mit mir also dann, ja, mit solchen Sachen. Umstände übernehmen die Kontrolle über das Geschehen in unserem Leben. Klärung ab dieser Stelle muss mit allen also geschehen, mit Gott, mit Beteiligten und mit Umgebung. So ist es, Folgen, ja, oder Konsequenzen also von dem, was geschehen ist. Bathseba meldet David, dass sie schwanger geworden ist. Mit anderen Worten, Liebling, ich bin schwanger. Was sind die Folgen? Schwangerschaft ist die Folge. Das ist ein Kind, das ist nicht also irgendwas. Gestörte Beziehungen, Scham, Reue, Vertrauensverlust, Lügen, Tod. Sie muss ihren Mann belügen, er muss vor Gott also so stehen, also nachher, ja. Er, all die Menschen, die das beobachtet haben, ja, die waren nicht dumm, da sie kamen, waren sie nach Hause gegangen, das ist alles also dann. Und dann die weiteren Folgen da in 2. Samuel, das ist natürlich furchtbar. Was soll man jetzt an dieser Stelle tun? Vierte Entscheidung, bekenne ich und bereue ich meine Tat oder versuche ich sie zu vertuschen. Aber jetzt ist es schwierig. Jetzt habt ihr gemerkt, die Sünde hat die Kontrolle übernommen und du bist oder David ist in diesem Falle ein Sklave der Sünde. Jetzt versteht ihr den Ausdruck in der Bibel, Sklave der Sünde. Du kannst nicht mehr. David hätte jetzt sagen können, lass uns ungeschehen machen und vom Neuanfangen und ich hab Spaß, also gemacht, also das war nicht so ernst. Nein. Sie war schwanger, Schaden wurde also angetan und er konnte nicht aus dieser Falle raus. Und das ist das, was bei der Sünde gefährlich ist. Am Anfang versprichst du dir alles, aber wenn du drin bist, dann kommt Knechten. Und interessant ist, Geschwister, die ganze Palette, die wir bis jetzt also dann aufgezählt haben, dauert manchmal nicht länger als einige Minuten, Stunden oder Tage. Aber die Folgen, der Rest des Lebens. Und eine Frage, die für mich wichtig war, besteht die emotionale Bindung immer noch? Auch wenn alles vorbei ist, kann es passieren, dass ich immer noch emotional an eine Sache gebunden bin. Aber wieder aus Angst von Folgen oder so, ich mich nicht traue, das weiterzuleben. Prinzipien und Anwendung, das machen wir jetzt also ganz schnell. Hier ist es also viel sauber, viel überdeutlicher. So fängt das an. Es hängt von Umständen ab, ja, das Richtige zu tun, über Wahrnehmung, Gedanken in die Tat und die Tat produziert dann die Folgen. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Und jetzt wird es also echt interessant. Bist du gerade in einer Versuchung in deinem Leben? Anwendung für mein Leben. Das ist wirklich sehr, sehr breit und ich habe nur das, was mich angesprochen hat, genommen. Tue ich meinem Leben das, was ich tun soll? Zweitens, womit sind meine Sinne meistens beschäftigt? Das sind konkrete Antworten, die konkrete Fragen beeinflussen. Geschwister, ich sage das nicht, um euch also euch Angst zu machen oder immer da dieses enge also Sicht also zu vermitteln, sondern für mich ist das das Leben. Ich weiß, womit meine Sinne beschäftigen sich am meisten. Und da brauche ich mich gar nicht wundern, wenn das in diese Richtung geht und bestimmte Früchte bringt in meinem Leben. Es sei denn, ich kann mich kontrollieren. Oder? Bin ich in meinen Gedanken emotional an etwas, wozu Gott Nein gesagt hat, gebunden? Auch eine konkrete Frage. Ich kann immer noch aufhören und mit Gott und mir selbst alles klären. Solange das nicht also öffentlich geworden ist, rausgekommen ist, ist immer noch eine Chance, das zu kontrollieren. Aber am sichersten, am besten ist, wenn man den ersten Gedanken gleich ablehnt. Also bessere Sicherheit gibt es nicht. Ich habe keine Kontrolle mehr, das heißt nach der Tat. Jetzt ist die Frage nur, wie groß der Schaden sein wird. Klärung mit allen Beteiligten. Bekenne und bereue ich meine Tat oder versuche sie zu vertuschen. Wenn so etwas schon geschehen ist, es ist immer wieder Versuch. Und ich staune bei Politikern, also ich liebe das, also diese Frau Chavan. Sie hat den anderen, wie hieß der Verteidigungsminister, Gutenberg gekillt, ja, und mit großem, ja, der sowas, der braucht nicht also mehr diesen Posten zu haben und so treten, ja. Und jetzt kam sie und klammert sich fest, obwohl die ihr so also ihren Titel schon, ihren Titel also aberkannt haben. Und David, ja, denkt, er wird es irgendwie vertuschen, irgendwie wird es schon gehen. Also diese Illusion, ja, auch wenn wir Blödsinn gemacht haben, denken immer, Geschwister, bitte. Ich bete also, dass Gott mir diese Gnade auch schenkt. Gleich bekennen. Weil das ist der einzige Weg der Freiheit. Und je länger ich mich quäle, desto schlimmer wird es. Ohne zu bekennen, erlebst du nicht die endgültige Befreiung. Zwar bewahrst du Gesetz von außen, aber von innen hast nicht die Freiheit. Weil erst wenn wir, das ist so, Gott hat das so programmiert, wenn ich bekenne und lasse, dann habe ich den inneren Frieden wieder. Und wenn ihr darüber lesen wollt, wie sich David gefühlt hat in dieser Zeit, Psalm 36, denke ich, ist das. Und da werdet ihr sehen, durch welche Qualen er geht in dieser Zeit, indem er sich dessen bewusst ist, aber es noch nicht geklärt hat. Oder auch bekannt hat und wie ihn das, als er verstanden hat, also dann. Und natürlich die emotionale Bindung, ist sie immer noch da? Das ist die Frage. Gut, ab heute wird es mit dem Sündigen in eurem Leben anders. Habe ich mir auch versprochen. Jetzt kann ich nicht mehr zum Geschäft also gehen, weil dann kommt mir gleich diese Präsentation und ich weiß ganz genau, was ich tun soll. Ob ich es tue, das ist was anderes. Aber ich weiß ganz genau, was ich tun soll und was ich nicht tun soll. Auch wenn irgendwelche Wahrnehmung kommt, die nicht richtig ist. Welche Botschaft habt ihr als Gemeinde Detmold in Bezug auf eure Missionsarbeit aus diesem Studium erkannt? Weil wir haben negative Sachen. Ja? Versuchung ist negativ. Aber wenn man es dreht, diese Prinzipien, da kann man sehr viele positive Sachen erkennen, auch für euch persönlich, aber für uns als Gemeinde. Ihr merkt, wie das funktioniert mit der Sünde, aber genauso funktioniert es im Positiven. Und übrigens, wenn man das weiß, kann man andere Menschen manipulieren. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Ohne, dass wir etwas Menschen für die Sinne anbieten, kommt kein Mensch auf die Gedanken. Und die Gedanken werden nie die Frucht bringen, wenn das nicht geschieht. Und ich stelle fest, wir in Gemeinde Detmold sind nicht bekannt in dieser Stadt. Und ich merke dann in Aachen, ja, vergleiche natürlich, das ist wunderschön, also dass ich da vergleichen kann. Ihr seid eine liebevolle Gemeinde, eine geordnete, eine funktionierende. Und eigentlich in dieser Gemeinde sollten viel mehr Leute kommen. Aachen holen irgendwelche Leute aus Amerika und machen so ein Theater. Und in der besten Lage in Aachen, Mayrische Buchhandlung oben, da kommen nur große Leute, dann kostet 500 Euro pro Tag. Aber die machen das, so großen Dings. Und die Wahrnehmung, die geben den Menschen Möglichkeit wahrzunehmen, oh, da gibt es Adventisten. Und da kommen Leute. Mission, das ist ein fremdes Wort, also dann, ja. Aber dadurch, dass sie so bekannt sind in der Stadt, da sind 3-4 Veranstaltungen im Jahr, die so also groß sind. Und auch, ich würde nicht sagen, dass das immer theologisch, also weiß nicht welche, also tolle Sachen, aber es ist groß. Ja? Und Leute nehmen wahr, interessieren sich, kommen vorbei. Und zweite Sache, wer da kommt, es gibt ein paar Familien, die sehr gastfreundlich also sind. Die Leute sind gleich, und jetzt kommt das, was Tirza gesagt hat. Da wird die Umstände werden so gemacht, dass sie sich wohlfühlen und die sagen, hier will ich bleiben. Keine andere Missionsarbeit, nichts anderes. Also ich würde sagen, Gemeinde ist mehr Chaos. Also dann, ja. Aber die zwei Sachen, weiß nicht warum die das tun. Einer von denen ist also so Unternehmer, vielleicht, weiß nicht, ob er das bewusst oder unbewusst also dann macht, aber so läuft das. Hollywood, wer dort war, ich war sehr enttäuscht, dass ich dort war. Es ist ein Fleckchen in Kalifornien, nichts Besonderes, aber die können etwas. Die können sich präsentieren, die können die Sachen also da machen. Und ihr habt was hier. Wie schon gesagt, liebevolle Gemeinde, ihr seid hier so fantastische Menschen. Deswegen, und wir haben, du hast es Andreas gesagt, wir haben diesen inneren Frieden. Wir haben Menschen was zu geben. Aber wenn wir unbekannt bleiben, wird nicht geschehen. Menschen mit Namen, ich höre jetzt, wenn Menschen mit Namen, was sie erzählen, ich sage, ich erzähle das viel besser. Oder vielleicht nicht viel besser, aber viel genauer. Aber da muss Namen haben, bekannt sein. Ansonsten, warum sollen Leute kommen? Ich danke euch für eure Geduld und diese heilige Zeit, wo es eigentlich am schwierigsten ist, zu folgen. Ich wünsche euch Gottes Segen und viel gute Erfahrungen mit Siegen in Versuchungen.